Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Ich habe kurz vergessen, was ich sagen muss. Eine Sekunde
bei mir
in meinem Kopf.
Irgendwie total selbstverständlich raus. Das war komisch.
Ja, das war, darauf habe ich gewartet, dass es einfach aus mir raussprudelt, so wie jedes Mal, aber es, ja, egal.
Quiz! Quiz, 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 Quiz.
Quiz, V wie verboten. Ein Buch, das aus politischen oder moralischen Gründen indiziert wird, darf nicht angeboten oder beworben werden. Mhm. Ach so, ich lese dir jetzt verschiedene, das sind so drei verschiedene Textpassagen, also nicht Textpassagen, aber etwas über ein Buch und du musst mir sagen, was für ein Buch das, also glaube ich, so fängt es beim ersten auf jeden Fall
an. Okay, alles klar.
Sein Buch erschien 1934 in Paris. Es entfachte in den USA einen Skandal.
Glaube ich.
Ja, dann sag.
Ulysses?
Nein.
Nein?
Nein. Okay, weiter geht's.
Wann ist denn Ulysses nochmal erschienen? Wann hatten wir das? Ah, das war früher, ne? Ein bisschen früher, 20er.
Durfte nicht importiert oder gedruckt werden. Das Buch wurde vom Markt genommen und erschien erst wieder in den 1960ern. Freigegeben im Rahmen der sexuellen Revolution. Vom Autor sind weitere Werke bekannt. Sexus, Plexus, Nexus, Stille Tage in Clichy. Clichy, ja. Wie heißt das indizierte Buch und wie der Autor?
Jetzt bin ich verwirrt. Von wem ist denn, also irgendwie sagt mir dieses Sexus Nexus jetzt, aber.
Hä? Wer ist das? Soll ich so sagen, ja. Das ist Henry Miller.
Ah, okay.
Und Wendekreis des Krebses.
Ja, stimmt.
Tropic
da gab es doch auch irgendwann Wendekreis des Steinbocks. Ist das nicht auch von dem oder ist das so eine Nachmache?
Das kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten, müsste ich eher...
Hauptsache ich sag,
ich weiß es, Ulysses. Nach dran, aber doch zu fern. Nummer zwei. Dieses Buch wurde 1749 veröffentlicht und ist bis heute in Australien verboten. Okay.
Kommt da noch mehr? Oder?
Ja, ja, sorry.
Also okay, ich dachte ich jetzt, ich müsste es jetzt schon wissen.
Nee, geschrieben wurde es im Londoner Schuldgefängnis. 1821 wurde das Buch in den USA verboten. Erst 1966 hob der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten dieses Verbot wieder auf. Erzählt wird in zwei langen Briefen, der schwierige Weg eines Waisenkindes aus der Prostitution in die glückliche Ehe. Wie heißt der Autor und wie das Buch?
Keine Ahnung.
John Cleland, Fanny Hill, die Memoiren eines Freudenmädchens.
Ah.
Sagt mir nichts. Ich muss mir mal kurz Fanny Hill. Meine Flasche Wasser, ich habe so ein bisschen Durst.
Fall nicht vom Stuhl.
Ein kleines bisschen trockenen Mund. So. So, Nummer drei.
Nummer drei.
Der Roman, das weißt du, ich habe schon die Lösung gelesen, gerade als ich deine, ne?
Okay.
Der Roman aus dem Jahre 1991 wurde 1995 in Deutschland von der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Geschildert wird die Geschichte des gelangweilten und erfolgreichen Investmentbankers Patrick Bateman, der versucht, die dauerhafte Leere mit Gewalt, Mord, Sex und immer härteren Drogen zu kompensieren. 2000 wurde der Roman mit Christian Bale, William Dafoe und Reese Witherspoon erfolgreich verfilmt. Wie heißt der Autor, das Buch und der Film?
Bret Easton Ellis, American Psycho.
Correct.
Und American Psycho.
Korrekt. Korrekt. Ich finde es witzig, weil wir gerade über das neueste Buch geredet haben und das jetzt auf der Karte vorkam. Vielleicht machen wir mal eine Folge zu dem neuesten, wenn du sagst, das ist was für mich.
Also ich habe es noch nicht gelesen, aber können wir gerne mal machen, ja. Hatte ich nämlich auch schon überlegt dann.
Mhm. Wie ist der Titel von dem neuen nochmal?
The Shards. Hat keinen deutschen übersetzten Titel.
Hm.
Ja.
Ja.
Okay.
Okay.
Es ist Frühling.
Noch nicht ganz.
Es ist Frühling.
Also wie ich gerade
in unserer
habe.
Okay, in unserer Folge ist es Frühling.
Zwitscher, zwitscher, zwitscher.
Zirp, zirp. Oh Gott. Wir reden heute über was reden wir heute, Angelina? Möchtest
wir reden heute
sagen?
Zusammen gemeinsam über Frühlingserwachen von
Frank Wedekind.
Übrigens mag ich den Nachnamen, ja. Hast du gerade überlegt, ob es wirklich Wedekind oder
ob ich dachte wirklich, ob er Frank heißt.
Oh, ja, Frank.
Frank Wedekind.
Oh Gott. wir sind wieder ein bisschen albern.
Also wir reden heute gleichzeitig die ganze Zeit im Kanon?
Ja, im Kanon.
Gut, ich droppe mal ein paar Facts zu Frank Wedekind.
Droppe du die Facts.
Nämlich der eigentliche Fakt, der erste Fakt ist, er heißt gar nicht Frank Wedekind, sondern Benjamin Franklin Wedekind.
Nein. Doch, ja. Nein, du verarmst. Das ist so. Nein.
Doch.
Das fühlt sich so an, als würdest du mich gerade auf den Arm nehmen. Ich habe nicht.
Ehrlich, du kannst es nachschlagen.
Ich habe mich nicht über den Autor informiert, aber wow.
Warte, steht das nicht hier? Also, es ist auch wirklich so. Stand das hier in dem Reklam auch oder habe ich das aus dem? Ich glaube, ich habe das aus dem.
Hast du es geträumt?
Nee, ich habe das, glaube ich, aus dem. Ich habe natürlich wieder mein Literaturlexikon zur Dingens genommen. Und da stand das, glaube ich. Aber es steht, glaube ich, auch bei Wikipedia, falls du da gucken möchtest.
Könnte ich gleich
okay. gucken. Okay, also Ben, B, ich glaube dir BF,
we, dein BF, best friend forever.
BFW wurde am 24.07.1864 in Hannover geboren und starb am 9.03.1918 in München.
Ist ja aber auch nicht
München.
Benjamin, ne?
Ja, aber dann Benjamin Franklin, der ist doch dann nach Benjamin Franklin benannt. Dann haben die den bestimmt auch Benjamin Franklin genannt, oder nicht?
Keine Ahnung.
Benjamin Franklin.
Okay.
Franklin, das finde ich gut. Ja, der wuchs im Aargau auf, hatte 5 Geschwister und schrieb bereits im Gymnasium Gedichte und szenische Entwürfe. Nach dem Abitur ging er auf die Uni und hat da erstmal deutsche und französische Literatur studiert, hat dann aber auf Anraten seines Vaters hin ab 1884 Jura belegt, ging dann aber eher seinen Neigungen der Literatur und Kunst und Musik
Neigungen.
Nach. Neigungen. Ja. Woraufhin sein Vater ihm 1886 die finanziellen Mittel verwehrt und er dann sein Geld als Vorsteher des Reklame- und Pressbüros bei Maggi verdient.
Bei Maggi? Mhm. Der Maggi-Soße? Mhm. Nee, das ist nicht Soße, wie heißt das denn? Maggi.
Das heißt Maggi.
Das braune Zeug.
Genau. 1887 kommt er dann in Kontakt zum Züricher Literatenkreis durch seinen Freund Karl Henkel. Dieser Literatenkreis hieß das Junge Deutschland und war unter anderem war Gerhard Hauptmann auch dabei. Dann ist er ein halbes Jahr mit einem Zirkus rumgereist und hat da auch sein Geld verdient und hat dann irgendwann, konnte sich ein bisschen finanziell absichern durch das Erbe seines Vaters, also als der Vater dann gestorben ist, hat er dann halt geerbt und konnte sich da erstmal so ein bisschen über Wasser halten und vertieft dann zu der Zeit halt die literarischen Beziehungen und knüpft ganz viel Kontakten in diesen damaligen Literaturzentren Berlin und München. Von 1989 bis 1991 hat er das gemacht, also das ist die zeitliche Einordnung. 1991 ist er dann nach, 19, genau, jetzt ist schon wieder, ja. 1891 ist er dann nach Paris umgezogen. Ich habe eben, glaube ich, schon wieder 19 gesagt.
Ich glaube auch,
1889 bis 1891.
Von 1800.
Ja, ist er nach Paris umgezogen, lebte da bis 95. Und wird ständiger Mitarbeiter bei der satirischen Zeitschrift Simplicissimus, die erstmals 1896 veröffentlicht wurde. Nebenbei hat er sich noch Geld verdient als Dramaturg, Regisseur und Schauspieler und wurde tatsächlich, weil er im Oktober 1898 hat er satirische Gedichte zu der Palästina-Reise Wilhelms II. Geschrieben und die führen dazu, dass er eine Anklage wegen Beleidigung der kaiserlichen Majestät bekommt. Er flieht ins Ausland, stellt sich dann aber 1899 den Behörden, wird verurteilt und muss ein halbes Jahr in Festungshaft.
Festungshaft?
Mhm. Ab da gilt er dann auch als Skandalautor. Mhm. Und schließt sich 1901 dem 11 Scharfrichter Kabarett an. 1906 heiratet er die Schauspielerin Tilly Neves.
Tilly.
Und ist dann 1908 also hat er dann in München gewohnt und gilt als eine der Hauptpersonen des literarischen Lebens. Und da deswegen wurde auch ab, das Datum habe ich mir nicht aufgeschrieben, dem wurde dann tatsächlich am Berliner Staatstheater so ein Zyklus, wo die seine ganzen Werke dann aufgeführt haben, gewidmet. Und er stirbt dann 1918 tatsächlich an den Folgen einer OP. Andere Werke von ihm sind Erdgeist, der Marquis von Kies, die Büchse der Pandora und Lulu, was wohl auch sehr skandalös damals gehandhabt wurde. Und viele Werke von ihm unterlagen zeitweise der Zensur oder wurden beschlagnahmt und manche Teile wurden zum Beispiel auch immer dann rausgeschnitten oder nicht gezeigt an irgendwelchen Theatern und was weiß ich. Und eins dieser Werke, die halt auch umstritten waren damals, weil sie die Sexualmoral, die vorherrschende bürgerliche Sexualmoral im Wilhelminischen Kaiserreich kritisierten, war Frühlingserwachen.
Deswegen reden wir darüber, weil es nur um Sex geht.
Du Sau.
Müssen wir das jetzt eigentlich als explizit markieren?
Weil wir Sex gesagt haben.
Ja, und weil wir noch andere Dinge...
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, bei Sex darfst du das. Okay. Hoffentlich, sonst wird es von Spotify halt gelöscht, ne?
Hören? Ah, ja,
spätestens
stimmt.
Von Spotify. Die haben das... Da musste ich, ich weiß noch, damals, als ich da, musste ich das ankreuzen, dass man das auf jeden Fall machen muss.
Krass, krass. Good to know. Ja, Frühlingserwachen.
Frühlingserwachen, ja. Wolltest du einsteigen und von deinen Erfahrungen erzählen?
Von meiner Erfahrung. Also ich... Also ich kannte das Drama schon, aber...
Eine Kindertragödie.
Eine was?
Eine Kindertragödie.
Kindertragödie, das war das Wort, was mir gerade... Mhm. Ja, ist ja auch ein satirisches Drama. Mhm. Hatte es aber nicht mehr im Kopf, weil es schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre her ist. Hab mir dann in dem Zuge gedacht, ach was... Es gibt ein Hörbuch von Reklam. Hörst du mal rein und guckst mal, das ist wieder... aufgefrischt wird. Ja, ich bin bis zu einer bestimmten Szene gekommen. Ich meine, wir werden das jetzt alles erzählen und so und dann, aber irgendwann, das war mir zu viel, also sehr viel Stöhnen. Auch ganz oft halt nicht so im sexuellen Sinne in der ersten, ne? Aber halt dann ja schon im übertragenen Sinne und irgendwie, weiß ich nicht, das war dann irgendwie mir ein bisschen zu viel, um es zu hören auf dem Weg zur Arbeit im Zug, irgendwie ganz, ganz komische Situation. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und dann nur noch den Rest mir nochmal eine Zusammenfassung durchgelesen.
Aber hast du das damals denn gelesen auch?
Ich glaube schon. Also,
ja,
aber
das ist ja auch echt sehr kurz, ne?
Ja.
Ich war nämlich auch überrascht, ich habe es mir ja dann noch gezogen, ich habe nämlich die Reklamausgabe hier in der Hand, die kleine. ich habe es tatsächlich mir ziemlich schnell reingezogen,
ja.
Einen Tag. Und ich hatte die ganze Zeit, ich habe das nämlich verwechselt, als ich gedacht habe, wir könnten über Frühlingserwachen zum Frühling sprechen. Ich habe die ganze Zeit nämlich wirklich, glaube ich, an Jugend ohne Gott gedacht. Weil in der Berufsschule hatten wir das und ja. Ich habe die ganze Zeit auf diese Szene gewartet, weil ich irgendwie dachte, das wäre dieses Werk, weil ich glaube, bei Jugend ohne Gott geht es ja auch irgendwie um die Sexualmoral, aber ich bin mir nicht ganz sicher, in anderen Dingen einfach. Und deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie darauf gewartet. Weil es passt ja auch irgendwie. Also ich finde, diese Szene hätte kommen können.
Ja, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, also es geht bei Frühlingserwachen um mehrere Jugendliche und um deren Auseinandersetzung mit deren Pubertät und deren...
Das Erwachen ihres sexuellen
Neugier, Triebe. Ja, wir hatten dies einmal genannt, männliche... Wir hatten hier männliche Regungen und so.
Genau, am Anfang bei dem Gespräch. Ne?
Genau, sowas also da genannt, ja. Und dann halt auch um die Probleme und die psychischen Probleme damit und halt auch dadurch, dass die Eltern da teilweise einfach total, weiß ich nicht, intolerant mit umgehen.
Ja,
und
so tabuisierend
das,
halt.
Tabuisierend,
ne?
Ja. Danke, das hat mir gefehlt. Und ja, jetzt denkt man sich so, also...
Ja.
Was ist bei denen los, gesellschaftlich? Und
ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was Wedekind da kritisiert hat, diese Auswirkungen, dadurch, dass diese erwachende Sexualität so tabuisiert wird und immer die ganze Zeit von dieser Sexualmoral gesprochen wird und das ist nicht moralisch und so, dadurch wird ja der Druck auf diese jungen Menschen so aufgebaut. Es ist ja gar nicht dieses, dass es sie so fertig macht, dass sie diese Triebe haben, sondern dass sie das nicht darüber sprechen dürfen und sowas.
Man sieht ja, also am Anfang in den Szenen, wo am Anfang sieht man ja diese, nicht sieht, hört, liest, von der Mutter und der Wendler.
Und der Wendler, nicht der Wendler.
Ja, schwierig. wo sie halt dieses Kleid anzieht und die Mutter sagt, ja, zieh dir doch jetzt das andere an und sie sagt, nee, das ist schon so komisch lang und das bla und da ist halt so, die Mutter sagt ihr nicht, warum sie möchte, dass sie das längere Kleid
anzieht.
Genau,
da fängt es ja schon an.
Und dann denke ich mir so, ja, red doch mit deiner Tochter darüber. Sag ihr doch, ja, komm, du fängst jetzt an, fraulicher in Anführungsstrichen auszusehen.
Und ich will nicht, dass...
Und ne, willst nicht, ja. Und dann kommt halt diese... Szene mit Melchior und
Moritz.
Moritz. Wo halt man sieht, Melchior hat eine eher aufgeschlossene, erstmal denkt man so aufgeschlossene Familie. Genau, so ein bisschen. Ja.
Ein bisschen, die schränken ihn nicht so ein.
Nee.
Das merkt man auch an späterer Szene. Also es gibt eine Szene, wo Moritz und Melchior, das ist ein bisschen später, da sind die zu Hause bei Melchior und dann lesen die doch Faust. Und
ah,
dann
ja.
Sagt doch erst die Mutter so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig finde, aber ihr, ja. wisst, ihr wird, werdet schon wissen, was ihr tut.
Ja.
Und sie lässt denen ja dann so ein bisschen freie Wahl. Und das ändert sich tatsächlich ja auch so ein bisschen dann am Ende nochmal.
Ja.
Aber die sind da schon so ein bisschen offener.
Ja.
Ja.
Und er ist ja auch so, erklärt ja dann ein bisschen den
genau.
so auf. Und
ja, vielleicht können wir einmal sozusagen überhaupt, also so ein bisschen chronologischer.
Ja.
Genau, also Angelina hat ja gerade schon gesagt, dass es halt anfängt mit dieser Szene zwischen Wendler und ihrer Mutter. Und da merkt man, hat man auch schon sehr gemerkt, wie neugierig Wendler ist.
Ja.
Weil sie immer viele Nachfragen stellt. Mhm. Und ist das auch am Anfang schon mit der Schwester oder kommt dazwischen noch was anderes, als sie erfährt, dass ihre Schwester das Kind
bekommen
hat?
Nee, dazwischen kommt noch das Gespräch
okay.
mit den Jungs. Und da kommt sogar, glaube ich, noch die Szene zwischen, wo Melchior und Wendler sich begegnen.
Ah ja, stimmt. Genau, also da kommt erst diese Szene mit den Jungs, wo die, wo Moritz sich so ein bisschen
öffnet,
weil er traut sich erst nicht zu fragen und dann fragt er halt Melchior so ein bisschen, ob er auch schon mal diese sexuellen Gedanken hatte, ob er schon mal dieses männliche Erwachen hatte.
Ja.
Und Melchior sagt ihm dann so, ja, ich weiß schon, auch, also er interessiert sich dann auch für Sex und wie das geht alles und Melchior sagt ihm, ich kann es dir jetzt direkt erklären und das will er aber irgendwie nicht, weil ihm das halt unangenehm ist und dann machen die halt auch aus, dass Melchior ihm das aufschreibt und in irgendeinem Buch steckt, damit er das irgendwann ihm vor die Füße fällt.
Ja.
Genau, und dann gab es noch dieses, wo die Mädels über die Jungs reden.
Ja.
Und zum Beispiel auch da fand ich es sehr interessant, eine von den Mädels wird von ihren Eltern geschlagen und die Wendler kann sich das so gar nicht vorstellen.
Ja.
Und ist auch so ein bisschen geschockt darüber, glaube ich, dass sowas gemacht wird. Und finde ich, da zeigt sich ja auch diese Unaufgeklärtheit.
Ja.
Dass sie so total mit so einem sehr naiven und kindlichen Bild halt, weil sie einfach es nicht besser weiß, weil mit ihr über nichts gesprochen wird. Genau. Und
da fand ich auch gut, dass die haben darüber geredet, ob die Kinder bekommen würden.
Ah ja, stimmt.
Und so, und dann haben die halt diese verschiedenen Optionen
auch,
dass diese eine Tante, die hat auch keine Kinder und die andere Tante, die war schon dreimal verheiratet und hat auch keine Kinder.
Genau, und die fragen sich ja so ein bisschen, wie in welchem Zusammenhang das steht.
Genau.
Weil die ja irgendwie denken, man muss verheiratet sein, irgendwie um Kinder zu kriegen,
und
zum Beispiel.
Ich glaube, die wissen auch gar nicht, wie Kinder entstehen.
Genau, ja, das auf jeden Fall ja nicht, genau.
Genau, und dadurch, weiß nicht, wirkte die Szene und dann reden die auch so, ja, ich hätte dann gerne zwei Buben, weil Mädchen sind schwierig und bla und weiß ich nicht, das war auch schon wieder so. In einem Moment sind die neugierig und im nächsten sind die wieder schon total so naiv in ihrem kleinen, in ihrer kleinen Bubble wieder.
Weil sie es aber auch einfach nicht besser wissen können, ne? Also weil denen das Wissen einfach von allen Seiten einfach vorenthalten wird. Genau, und da gab es dann zwischendurch auch noch dieses Gespräch zwischen den ganzen Jungs, wo Moritz darum bangt, der hat halt immer Angst, dass er nicht versetzt wird.
Ach ja, stimmt, das gab's ja auch noch,
Und da er schleicht sich dann in das Büro und ist dann total froh, dass er dann versetzt wird. Und da merkt man halt, dass er sich da auch total unter Druck setzt.
Ja.
Genau, und dann gibt's ja die Szene, wo Melchior und Wendler sich treffen.
Im
Wald. Und da kommt es halt dazu, dass die halt irgendwie auch Wendler dann ihm erzählt, dass sie gehört hat, dass die eine von den Mädels immer geschlagen wird. Und dann will sie ja auf einmal, dass er sie schlägt.
Ja.
Und er ist erst so, nein.
Neugierig ist.
Genau.
Und die fordert das richtig.
Die fordert, genau. Und er, finde ich aber, er wird dann auf einmal, schwingt es bei ihm auch total um.
Ja.
Und er drischt ja dann richtig auf sie ein. Das fand ich auch sehr schlimm. Also weil, und ich fand es irgendwie auch total schlimm, weil das überhaupt nicht dann, weil da keine Auseinandersetzung von Wendler dann irgendwie danach folgte.
Ja.
Also das wurde einfach gar nicht dann thematisiert. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schlimm.
Ja, und er war so ein bisschen,
er war dann auch geschockt von sich.
Ja.
Das ist ja dann auch auf jeden Fall dann.
Und flieht dann da von der Szene, genau. Er war so, erst war er zögerlich, dann
wurde er total, genau.
Und dann flieht er.
Ja, und dann kam die Szene mit dem, was ich eben gesprochen habe, mit der Mutter, dass der Melchior und der Moritz zu Hause sitzen und dann Faust lesen. Und da sagt man, sieht man halt, dass die Mutter eigentlich so ein bisschen offener ist und irgendwie auch ihren Sohn ein bisschen machen lässt. Und dann kommt nämlich dieses mit dem Kind, genau, mit wo die Mutter von Wendla gerade bei ihrer anderen Tochter war und die hat gerade ein Kind bekommen. Und Wendla möchte dann unbedingt wissen, wie das passiert, wie es zu einem Kind kommt.
Ja.
Und sie sagt ja die ganze Zeit am Anfang, der Storch war da und der Bruder. Und Wendla ist noch am Anfang so, ja, woher ist er denn gekommen? Mhm. Ist er durchs Fenster gekommen? Ne? Und dann irgendwann, sag mir doch bitte, wie es wirklich ist und so, es kommt doch nicht der Storch. Und dann sagt die Mutter ja irgendwann, dass man jemanden lieben muss, war das, ne?
Ja, und vor allem, was ich halt an der Szene auch so fand, sie meinte so, ja, ich leg mich auf deinen Schoß und du legst dein Tuch über meinen Kopf, so von wegen, du siehst mich nicht. Und dann erzählst du es so.
Ja.
So auch dieses.
Ja, hier mit diesem, hier habe ich so, warum kannst du nicht, Mütterchen, hier knie ich zu deinen Füßen und lege dir meinen Kopf in den Schoß. Du deckst mir deine Schürze über den Kopf und erzählst, als wärst du Muttersehen allein im Zimmer. Ich will nicht zucken, ich will nicht schreien, ich will geduldig ausharren, was immer kommen mag.
Genau, das war halt auch so.
Und wie sie, fand die Mutter so schlimm, wie furchtbar für die Mutter das war, ihr das zu erzählen.
Ich dachte auch echt so, boah, komm, also.
Ich kann es nicht verantworten.
Ja. Als würde das irgendwas ändern. Als wenn du deiner Tochter erzählst, wie ein Kind auf die Welt kommt, ist es wahrscheinlicher, dass sie es nicht macht, als wenn du es verheimlichst und sie einfach total auf anderen Wegen versucht,
das herauszufinden.
Genau,
sie sagt ja hier jetzt auch, einmal ein Kind zu bekommen, muss man den Mann, mit dem man verheiratet ist, lieben. Lieben, sag ich dir, wie man nur einen Mann lieben kann. Da denke ich mir so, ja, kein Wunder, dass die Wendler dann nicht denkt, dass gewisse Handlungen zu einem Kind führen kann, wenn, ne?
Ja.
Ja, furchtbar. Also, weil die war ja auch, also wirklich so total jetzt, hat sie das Kind total für immer verdorben, wenn sie ihr jetzt erzählt und das kann sie nicht und was weiß ich. Ja, das war nicht sehr.
Das hat mir auch
schlimm.
Sehr weh beim Zuhören.
Ja, das glaube ich. Dann kommt die, jetzt muss ich mal eben schauen.
Dann kommt die Szene mit dem Bild, wo viel gestöhnt wurde und Hänschen, viel und
Hänschen
Geräusche.
Rillo, wie er sich
wie
er masturbiert.
Genau, wie er sich selbst befriedigt, während er das Bild von Venus und
Desdemona irgendwie. Genau, das Reproduktion der Venus von Palma Vecchio aus dem.
Ja.
Ja.
Genau, wie er das anguckt und.
Genau, es ist so ein Monolog sozusagen.
Ja.
Wie er spricht, während er sich selbst befriedigt. Genau, und dann kommt tatsächlich schon, ich finde, das geht auch alles mega schnell.
Das geht extrem schnell, aber die Szene fand ich, also die ging sehr lang für mich, weil das zu hören war okay.
Ja, und dann kommt tatsächlich die vierte Szene, wo Melchior und, die vierte Szene ist zweiten Akt, das ist es, glaube ich, dann schon, wo Melchior und Wendla auf dem Heuboden sind.
Und sich treffen.
Und Melchior dann tatsächlich sie vergewaltigt auch.
Ja.
Beim das
Hörbuch,
fand ich auch schlimm.
Beim Hörbuch ist es jetzt nicht so ganz rübergekommen, von ihrer Seite so, wie sie empfindet, ob sie es Vergewaltigung wahrnimmt.
Weil hier im Dingens dieses Nicht-Melchior nicht,
das
finde ich im Buch ist schon sehr
Das hörte sich nicht so im Hörbuch. Ich hätte mir da auch wirklich gewünscht, dass das so ein bisschen dramatischer von ihrer Seite aus ist. Dass das auch wirklich, weil das kam. Also man hat sich schon gedacht, aber
es hätte noch klarer rauskommen können, okay. Weil ich fand hier in dem Dingens, wie es geschrieben ist, fand ich es schon sehr, ne?
Mhm.
Genau, und das fand ich auch sehr schlimm. Und auch Melchior merkt man dann im Verlauf des Buches danach auch, der hat halt total die Schuldgefühle dann auch. Also er findet das auch sehr, sehr schlimm und sagt auch tatsächlich, das fand ich sehr überraschend, dass er dann auch wirklich selber das Wort Vergewaltigung benutzt. Damit habe ich nämlich irgendwie nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, das wäre so. Er schämt sich nur für diese sexuelle Handlung, aber er schämt sich ja wirklich, weil er sie vergewaltigt hat.
Ja.
Ja. Und dann kam tatsächlich schon, also ich fand, das war immer sehr, springt sehr, aber es ist ja auch irgendwie typisch für solche Stücke.
Ja.
Dann kam dieser Brief von der Mutter von Melchior an Moritz.
Genau.
Wo Moritz sie irgendwie um Geld gebeten hat.
Ja, damit
um
er fliehen kann.
Genau. Weil er sich ja irgendwie auch so schämt und weil der so Druck da so hoch ist und sie also er erwähnt ja auch schon, dass
über
er
diese Flucht haben die auch relativ am Anfang ja auch gesprochen.
Genau,
dass da irgendeiner von denen, glaube ich, geflohen ist oder so schon.
Und in dem Brief setzt er sie ja irgendwie schon auch in Kenntnis, dass er auch Suizidgedanken hat. Und sie findet es aber irgendwie, ich finde, sie tut es auch sehr ab. Also sie sagt ja irgendwie, dass das nicht auch nicht richtig ist, aber sie weiß ja davon und könnte ja dann auch anders handeln, indem sie dann auch das Gespräch mit ihm sucht, aber das passiert ja gar nicht.
Nee.
Ja. Genau, und ich glaube, dann kommt tatsächlich auch schon die Szene, wo er, genau, er trifft ja dann noch im Wald diese Ilse.
Aber der war ja schon, genau, da war ja schon entschlossen, jetzt.
Genau, ja, aber das Suizid ist tatsächlich schon die, also das nächste Mal, wo er auftritt, ist schon nach diesem Brief.
Ja.
Und er trifft halt Ilse, und Ilse ist ein Mädchen, was halt irgendwie so ihre Sexualität auch sehr auslebt, hatte ich das Gefühl. Und die ist so ein Model für Leute, die sie zeichnen und alles, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und die trifft er ja irgendwie, und sie bietet ihm ja irgendwie auch an, ob er nicht mit ihr nach Hause gehen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie, ich habe das nicht ganz verstanden, ich glaube, sie bietet ihm ja theoretisch auch Sex an. Und er ärgert sich ja dann so, weil er sich nicht traut, mit ihr zu gehen. Und dann sagt er ja noch irgendwie, als sie dann geht, einen Moment, ich muss mal immer an die Seite, da sagt er dann irgendwie, ein Wort hätte es gekostet. Er ruft, Ilse, Ilse, Gottlob, sie hört nicht mehr. Ich bin in der Stimmung nicht. Dazu bedarf es einen freien Kopf und eines fröhlichen Herzens. Schade, schade um die Gelegenheit. Also er ist gleichzeitig so ein bisschen, er könnte es nicht, aber er ist auch irgendwie schade, dass er diese Gelegenheit nicht genutzt hat. Und dann begeht er tatsächlich auch Suizid.
Ja, er erschießt sich.
Genau, und sagt ja auch noch, einen Moment, er hat doch diesen Satz gesagt, dass er so traurig darüber ist, dass er Mensch war, ohne diese körperliche Dingens zu spüren.
Ja, aber ich glaube, das...
Ich weiß gerade gar nicht, wo das hier kommt. Ich finde es gerade nicht.
Ja, aber sagt er das nicht relativ am...
Ist das am Anfang?
Am Anfang?
Das kann auch sein, ja. Vielleicht habe ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf. Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, der sagt das sogar bevor er sie trifft.
Das kann auch sein. Das kann auch sein. Ja, da hat er ja so einen ziemlich langen, ja, das kann sein.
Ja.
Dann fand ich eine Szene, die fand ich sehr schlimm.
Also da habe ich aufgehört zu hören, ne?
Okay, ja, dann kommt nämlich eine Szene, wo die ganzen Lehrer im Konferenzzimmer sitzen und eigentlich um diesen Selbst...
Ach, also, das habe ich auch noch gehört, ja.
Genau, wo die darüber sprechen sollen. Und dann immer wieder sich eigentlich gar nicht, die setzen sich eigentlich gar nicht damit auseinander. Die haben einfach nur Angst, dass das jetzt so eine Welle auslöst, und einfach nur, weil sie nicht wollen, dass der Ruf der Schule geschädigt wird. Ja. Und gar nicht, dass sie mal darüber nachdenken, dass das einfach, dass man das aus anderen Gründen verhindern sollte, dass die Jugendlichen vielleicht noch mehr Jugendliche Suizid begehen, sondern es geht nur um diesen Ruf.
Ja.
Und am schlimmsten fand ich, dass sie dann zwischendurch immer darüber reden, ob sie jetzt die Fenster aufmachen sollen, und dann stimmen die darüber ab, ob diese fucking Fenster auf, Entschuldigung, Flucht, über diese, also dass die diese Fenster aufmachen sollen.
Ja, Belüftung da, ne? Ja,
furchtbar. Wirklich, so schlimm fand ich. Und dann kommt ja auch, also rufen sie ja irgendwann diesen Melchior dazu und geben ihm ja so ein bisschen die Schuld, weil sie auch, weil der Vater von Moritz, die haben ja diese Beschreibung der Fortpflanzung gefunden.
Ja.
Und deswegen geben die ihm die Schuld an dem Selbstmord. Und er darf auch gar nicht sich rechtfertigen. Also er darf gar nichts dazu sagen. Die sagen einfach immer nur Fragen. Hast du das gemacht? Ist das deine Handschrift? Dann darf er immer nur Ja oder Nein sagen. Ja. Was ja auch furchtbar ist. Genau, und dann kommt auch diese Beerdigung, die fand ich auch schlimm, weil alle irgendwie ja immer nur so, der Vater von Moritz sagt die ganze Zeit, es war nicht mein Sohn. Und alle sagen ja nur so, oh Gott, wie, also die verurteilen ja einfach Moritz total dafür, dass er das gemacht hat und auch irgendwie.
Und fragen sich nicht, hinterfragen einfach nicht die Gründe.
Ja. Und auch zum Beispiel das hier. Und wenn wir ihn promoviert hätten, im nächsten Frühling wäre es des allerbestimmten sitzen geblieben. So von wegen, ist eh egal, weil der wäre sowieso sitzen geblieben.
Der hatte ja eh keine Zukunft.
Ja, fand ich diese Szene sehr schlimm. Ja, und dann kommt danach die Szene, wo die Eltern von Melchior darüber sprechen, dass, also der Vater will ihn in so eine,
Korrektionsanstalt.
Genau, oder so schicken.
Ja.
Und die Mutter ist erst so, nein, ne? Ja. Und dann erfahren sie aber tatsächlich, dass, also der Vater hat irgendwie von Wendlers Mutter erfahren, dass der Melchior mit ihr geschlafen hat, sie vergewaltigt hat und tatsächlich die Wendler auch schwanger ist. Und dann ändert die, also ab dem Fakt ändert die Mutter die Meinung und will dann auch, dass er in diese Korrektionsanstalt geht. Und diese Korrektionsanstalt ist ja auch... Wir hatten
gar nicht erwähnt, dass sie schwanger geworden ist, oder? Vorher?
Ja, aber das kommt, glaube ich, vorher auch noch nicht. Nee. Also das erfährt man ja, glaube ich, dadurch, ne? Ja. Ja, dadurch erfährt man das.
Ja. Sorry.
Und dann kommt halt, kommt als nächstes dann tatsächlich schon, da sind die dann schon in dieser Korrektionsanstalt. Und auch da findet der Melchior es total schlimm, weil die machen da auch die ganze Zeit nur so Spielchen, wo die auch zusammen masturbieren und solche Sachen. Und auch da, er hofft sich, glaube ich, auch irgendwie sowas anderes dann davon.
Ja, ich glaube, der hat halt gehofft, dass er da
vielleicht sich trotzdem irgendwie mit den ganzen Sachen auseinandersetzen kann.
Ja. Aber irgendwie ist das halt alles nur...
Genau, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Da sind die Jugendlichen, die diese Sachen machen, weil sie so neugierig sind.
Ja, klar.
Und niemand ihnen...
Niemand da mit denen die spricht. Aufklärt und denen das erklärt. Und
ja. Und dann kam tatsächlich schon die Szene wieder bei Wendler zu Hause mit der Mutter und dem Doktor.
Ja.
Dr. Brausepulver. Und ihr wird die ganze Zeit erzählt, ihr wird gar nicht gesagt, was mit ihr los ist.
Dieses arme Mädchen, ne?
Ja, und ihr wird gar nicht gesagt, was mit ihr los ist. Und irgendwie wird gesagt, sie hätte diese Bleisucht. Und sie spürt aber, glaube ich, eigentlich, dass da irgendwas anderes ist. Und irgendwann sagt die Mutter ihr dann, ja, du hast ein Kind, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, du hast ein Kind. Und dann ist aber auch die Wendler total verwirrt, weil sie ja denkt, ich habe doch keinen Mann geliebt. Ich bin nicht verheiratet und ich habe keinen. Und das ist so schlimm, finde ich.
Und die Mutter, die konfrontiert die Mutter ja auch so ein bisschen, macht Vorwürfe und die Mutter sagt so, ja, aber meine Mutter hat ja auch so gehandelt.
Genau.
Ich denke mir so, ja und?
Ja.
Nur, also.
Ja. Und, furchtbar, nee. Ja. Und der Dr. Brausepulver, der redet auch die ganze Zeit, ja, diese Pillen, die hat die Dingens auch genommen, nach ein paar Wochen ging es ihr wieder besser, dann hat sie wieder gegessen. Und ich finde es so schlimm, die liegt da und weiß gar nicht, was mit ihr passiert. Und da ist ein Arzt, der einfach sagt, ja, ich gebe dir die Pillen und dann geht's wird alles besser. Wieder besser. Und die Mutter sagt, ja, du hast die Bleisucht, aber das ist furchtbar. Ja.
Also auch einfach die zur Abtreibung zu bringen, ohne sie aufzuklären. Oh, unangenehm.
Genau. Ja. Und dann kam wieder eine sehr andere Szene. Und die
stirbt ja auch, ne?
Ja, aber das kommt dann gleich jetzt, ja.
Okay.
Dann kommt eine Szene zwischen Ernst und Hänschen. Hänschen ist der
masturbiert hat.
Genau. Wo die in den Weinbergen sitzen, so eine ganz romantische Szene und wo die sich halt küssen und sagen, wie schön das Leben ist. Genau, also sozusagen dann auch nochmal eigentlich diese Sexualität auch schon ausleben und auch die gleichgeschlechtliche Sexualität ja ausleben. Und bei denen merkt man halt, dass die schon ein bisschen aufgeklärter sind, weil sie sich gar nicht dafür schämen, dass sie das alles tun und eher diese Schönheit schon darin sehen und irgendwie einfach genießen, den Moment gerade genießen.
Ja.
Genau, und dann kommt, jetzt muss ich mir eben überlegen. Ja, dann kommt nämlich, dann kommt die letzte Szene, wo Melchior auf dem Friedhof nach Wendlers Grab sucht. Und da steht dann nämlich auch, hier ist sogar in dem Reklamausgabe ist sogar so ein kleiner Grabstein abgebildet.
Wow.
Steht nämlich Wendler Bergmann, gestorben an der Bleisucht.
Nein.
Selig sind, die reinen Herzens sind.
Oh Gott.
Genau, auf jeden Fall geht er da und macht sich total die Vorwürfe.
Mhm.
Und dann trifft er auf Moritz, den toten Moritz.
Der hat ja auch Suizidgedanken in dem Moment.
Genau, der hat auch Suizidgedanken.
Ja.
Und er trifft auf den Moritz, der nur seinen Kopf unterm Arm hält. Weil vorher war ja immer, dass Moritz über diese Geschichte nachgedacht hat. Mit der Frau ohne Kopf.
Und dem König mit zwei Köpfen.
Genau.
Ja.
Und Moritz hat auch seinen Kopf unterm Arm, weil er sich auch erschossen hat.
Ja.
Und Moritz will ihn die ganze Zeit überreden, mit ihm ins Totenreich zu gehen.
Mhm.
Und dann kommt diese ganz berühmte Figur wohl, der vermummte Mann. Den hat tatsächlich übrigens in einer Aufführung dann Frank Wedekind gespielt.
Mhm.
Und dieser vermummte Mann, der steht einfach, glaube ich, sinnbildhaft für das Leben, im Gegensatz zu Moritz, der da in dieser Szene für den Tod steht. Und er sagt dann auch so, ja, du kannst mich noch nicht kennen, weil du noch nicht so alt bist. Deswegen, ne, du kannst das Leben noch nicht kennen.
Ja.
Ne? Und er bringt dann sozusagen durch sein Zureden Melchior dazu, sich nicht umzubringen, und dann geht er zusammen mit dem vermummten Herrn vom Friedhof. Und Moritz bleibt halt zurück und sagt am Ende dann auch noch was, das machen wir als Endzitat, das hört ihr gleich auf jeden Fall noch. Und das ist das Ende des Buches. Und ich fand's also Ich finde es sehr gut als Kritik an diesem Ganzen. Ja. Fand ich irgendwie sehr, sehr gut.
Ja, ich, also das Hörbuch war auch gut, aber es war halt einfach nichts für mich so.
Ja.
Ich glaube, wenn ich es gelesen, nochmal gelesen hätte, dann...
Aber ich fand es jetzt irgendwie interessant, weil ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie viel zu wusste vorher. Ich glaube irgendwie nicht. Ich wusste halt wirklich nur, dass es so ein bisschen um diese Sexualmoral irgendwie, also diese Kritik an dieser Sexualmoral. Ja. Und natürlich war das dann zu manchen Zeiten beschlagnahmt oder verboten, weil die Leute halt ja nicht wollten, dass jemand daran Kritik übt, an dieser Moral.
An dieser Moral.
Moralvorstellung.
Genau.
Ja. Da war doch auch so ein Satz, oder habe ich mir das eingebildet? Mit der Moral. Hier. Der vermummte Herr sagt das nämlich, das Gespenst hat nicht Unrecht, man soll seine Würde nicht außer Acht lassen. Unter Moral verstehe ich das reelle Produkt zweier imaginärer Größen. Die imaginären Größen sind Sollen und Wollen. Das Produkt heißt Moral und lässt sich in seiner Realität nicht leugnen.
Mhm.
Ja. Das ist ja dieser Widerspruch, den die da die ganze Zeit spüren zwischen was sollen sie machen und was wollen sie eigentlich machen.
Ja.
Oder was sollen sie nicht machen und wollen eigentlich, ja.
Ich finde das ein sehr gutes Drama.
Ja.
Ich, ja.
Das Einzige, was ich halt immer schwierig finde, manchmal die Sprünge sind mir manchmal bei sowas immer sehr hart.
Das war beim Hörbuch eigentlich ganz angenehm. Das ging.
Ja, okay.
Beim Hörbuch fand ich es so am Anfang. Irgendwann hat es nachgelassen, aber da war sehr viel Gitarrenmusik irgendwie. Es fing halt auch mit so einer ganz langen Gitarrenmusik an. Und irgendwie hat mich das dann so gar nicht abgeholt in dem Moment.
Ja.
Und dann halt dieses Gestöhne und diese... Masturbiergeräusche, Masturbationsgeräusche, so. ja, weiß ich nicht, ob ich das in das Hörbuch reingenommen hätte oder das halt einfach so ein bisschen dem Leser selbst überlassen, also dem Hörer selbst überlassen hätte. Weil ich finde, das hat schon so ein bisschen...
Kam denn an anderen Stellen auch Geräusche oder war das so eine der einzigen?
Daran kann ich mich jetzt nicht... Nee, es kam ja auch, also Wendler hat auch gestöhnt, als sie geschlagen wurde.
Okay, ja.
Im Wald.
Aber zum Beispiel hat man, weil wenn du jetzt ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber Masturbationsgeräusche, dann müsstest du ja auch zum Beispiel Geräusche, wenn die durch den Wald gehen. Nee, das hat man nicht
gehört. Nee, da waren keine Geräusche. Also nicht, dass ich mich aktiv daran erinnere. Vielleicht war
das auch extra, wollten die das noch unterstreichen dadurch. Ja,
aber.
Ja, gut.
Nee. Das war irgendwie, fand ich einfach nicht, passt, also hat irgendwie die Szene ein bisschen. Mhm. Ja, nee, nicht unterstrichen einfach.
Okay.
So, wie es hätte sein können.
Ja, gut.
Ja.
Aber trotzdem, ich finde es sehr, also das, ich finde dadurch, dass man das so, also dass es auch so ein kurzes Stück ist, kann man sich das wirklich einmal auch einverleiben.
Ja, verleib dir mal das Stück ein.
Ja, ist auf jeden Fall irgendwie auch, finde ich, schon auch verdient, dass das immer noch so oft gelesen wird, gerade auch, wenn es damals so verboten war, dass man, ich finde, das ist ja auch zum Beispiel als Schullektüre wird das ja ganz oft gelesen. Und das macht schon Sinn, weil du da auch viel, finde ich, interpretieren kannst und viel
im Zusammenhang. Die Tabuisierung gibt es ja auch teilweise immer noch.
Ja, ja, klar.
Und es gibt immer noch viele Eltern, die ihre Kinder, ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich richtig aufgeklärt wurde oder nicht, ehrlicherweise.
Aber ich meine, es gibt ja auch den Unterschied zum Beispiel, ob du einfach in einem aufgeklärten Haushalt aufwächst oder ob das immer einfach wirklich so immer umgangen wird, dass du es vielleicht als Kind auch ganz spät erst merkst, dass diese Themen einfach wirklich immer so umschifft werden. Ich glaube, das ist ganz oft auch noch der Fall.
Könnte ich jetzt gar nicht, also Erinnerungen nicht vorhanden, würde ich sagen, jetzt so groß, grob. Gut.
Klärt eure Kinder auf.
Klärt eure Kinder auf, sonst gibt es ungewollte Kinder.
Ja, ist doch so.
Ja,
ja gut. In diesem Sinne.
Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
Da sitze ich nun mit meinem Kopf im Arm. Der Mond verhüllt sein Gesicht, entschleiert sich wieder und sieht um kein Haar gescheiter aus. So kehre ich denn zu meinem Plätzchen zurück, richte mein Kreuz auf, das mir der Tollkopf so rücksichtslos niedergestampft. Und wenn alles in Ordnung, lege ich mich wieder auf den Rücken, wärme mich an der Verwesung und lächle.